Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit eurem Vologen Paul, Folge 52. Und wir nennen diese Folge, das ist jetzt so ein Arbeitstitel, weil die Krise der Artenkenntnis, angelehnt an einen Artikel, der im Falken, in dem neuen Falken, so eine Vogelzeitschrift für Vogelbeobachter, herausgekommen ist, weil es ein Thema anschneidet, das mich schon länger bewegt. Also die Leute, die jetzt hier regelmäßig auf den Platz kommen, die kennen diesen Ausspruch schon, dass mein Anliegen gleichzeitig als Wildnismentor, mein Hauptanliegen als Wildnismentor ist es, Naturverbindungen weiterzugeben und dass die Leute eine gute Zeit haben, eine schöne Zeit haben, ihre Komfortzonen erweitern und in Kontakt kommen mit Natur und dass dazu aber auch Artenkenntnis gehört, weil das so ein Zwiespalt ist, mal in vielen, ich sag mal, Wildnis-Ecken immer noch dieser Mythos wabert, dass wir keine Fragen beantworten und dass jeder seine Fragen selber beantworten muss. Und daher hat mich dieser Artikel sehr angesprochen. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich noch einen Dank rausschicken. Dank an dieses wunderbare, ambivalente Wetter gerade. Nicht der Abwechslung wegen Regen und Sonne. Denn es scheint so, dass diese Regenzeit im Augenblick jetzt gerade pausiert. Und wir haben jetzt seit fast einer Woche lang, na nicht ganz, 5 Tage lang durchgehend jeden Tag Temperaturen über 20 Grad als Höchsttemperatur, aber dann ein Temperatursturz in den Nächten bis zu 9 Grad oder 10 Grad und vor allem unglaubliche Feuchtigkeit. Ich habe das ja schon erwähnt, dass dieses Grün für mich absolut neu ist und überraschend, also wie voll und saftig jetzt immer noch die Natur hier um uns herum aussieht, dank dieses tollen Regens. Und im letzten Jahr konnte ich kaum der Sonne danken, um so ein bisschen dagegen zu halten, dass alle sich so über das tolle Wetter freuen, weil hier bei mir alles vertrocknet ist. Aber jetzt ist es mal endlich soweit, denn diese Sonnenstrahlen am Tag bringen etwas in Gang und dieser große Temperatursturz gehört auch dazu, dass eindeutig verbunden ist mit dem Jahreswechsel. Mit dem Jahreswechsel vom Hochsommer in den Vorherbst, in diese sehr vorherbstliche Stimmung. Und das vor allem auf die Vogelwelt bezogen, drückt sich für mich darin aus, dass plötzlich wieder mehr Aktivität sichtbar ist. Also diese Zeit der Stille, die wir auch schon angesprochen haben im Sommer, scheint vorbei zu sein, denn ich habe am Wochenende jetzt, wann war das, gestern eigentlich, Sonntag, zum ersten Mal in diesem Jahr den Gesang vom Rotkehlchen gehört, über das wir auch schon ausführlich gesprochen haben. Ob jetzt da nun ein Weibchen oder ein Männchen gesungen hat, weiß ich nicht, aber ich kann euch nur sagen, dieser Gesang war sehr zart und vorsichtig vorgetragen. Ob das jetzt ein Übungsgesang war oder ein Ausdruck der Freude, dass das Federkleid fertig gewechselt ist, die Saison scheinbar überstanden und die Sonnenstrahlen. Also mein Gefühl ist, dass sonniges Wetter Vogelgesang auf jeden Fall verstärkt. Und kurz danach sang eine Kohlmeise, ganz kurz. Und dann kam noch der Zaunkönig dazu mit seinem schmetternden Gesang. Er hat ihn nicht ganz ausgesungen, aber es passt so wunderschön in dieses Einleiten der Zeit der Herbstgesänge oder vorwinterlichen Gesänge. Denn sonst würden die Jungvögel ja nie wissen, wie sie dann im Frühjahr zu singen haben, wenn die nächste Saison beginnt. Und wenn ich noch gehört habe, war sehr schön, er hat voll ausgesungen und hat sich voll eingeschwungen in seine Strophen. Das war der Hausrotschwanz. Werden wahrscheinlich auch viele von euch wiedererkennen und jetzt bemerken, dass die Gesänge wieder mehr werden. Und parallel dazu ist bei uns sehr auffällig gerade, wie viel Waldkäuze am Abend rufen. Und untypisch bei mir am Platz auch witzigerweise am Tag. Immer wieder mittendrin, schon seit 2 Wochen oder so, hört man am hellerlichten Tage einen Waldkauz rufen. Und oft drehen wir uns dann um und denken, das ist einer von uns, der ihn imitiert, aber von so hoch oben. Und dann, wenn der zweite Ruf kommt, so perfekt imitiert. Also das, da ist noch keiner von uns. Jedenfalls ist der Waldkauz am Tag. Tatsache wird er auch stimuliert zum Singen. Und abends hören wir hier Tatsache 3, sich über längere Zeit jetzt immer wieder äußernde Waldkäuze, wo für mich klar ist, okay, jetzt beginnt schon diese Reviermarkierung und die Revierneubesetzung, finde ich erstmal sehr, sehr früh. Ich habe jetzt ein Buch von der Brems Bücherei über den Waldkauz, da werde ich nochmal gucken, was die schreiben. Das sind so Studien aus den 80ern von Waldkauz-Spezialisten. Immer gut, da Menschen zu fragen, ob jetzt in Buchform oder in persönlicher Form, die sich mit einer Art sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Ja, und als letzter Gedanke noch, gestern, da war eine Situation, wo die Mönchgrasmücke, die auch längere Zeit sehr inaktiv war und wenig präsent, jetzt in den letzten Tagen war sie wieder öfter zu hören, bei uns in der Schlehenhecke, wo sie auch gebrütet hat, mit ihren Kieselsteingeräusch, wie wir sagen, zwei Steinchen, die man aufeinander schlägt, so ähnlich klingt dieser Warnruf. Und es war nur diese eine Mönchgrasmücke, die da gerufen hat, kein anderer weiterer Vogel. Und daher war ich nicht ganz sicher, ist das eine Katze da unten oder ein Marder oder ist das einfach nur innerartliche Aufregung oder individuelle Aufregung, das war mir nicht so ganz klar. Als aber dann der Waldkauz rief, 10 Minuten später, und der Warnruf der Grasmücke sich intensivierte und danach auch weiterhin aufhörte, ist meine Vermutung dann entstanden, dass diese Grasmücke halt die einzige war, die mitbekommen hat, Waldkauz ist wach. Und das wissen wir nun inzwischen, das haben wir hier schon viele, viele Male erlebt, dass ein am Tage sich bewegender und wacher Waldkauz auf jeden Fall für Auswirkungen und Unsicherheiten in der Singvogelwelt sorgt und dementsprechend auch kundgetan wird. Ja, das war spannend und ich bin sehr dankbar für diesen Übergang gerade. So, unsere Bärensträucher hängen voll, der Holunder ist tief blau, dunkel, schwarz und die Erntezeit steht vor der Tür. Die Krise der Artenkenntnis. Ja. Ich möchte es mir ganz einfach machen und euch ein paar Abschnitte vorlesen aus diesem Artikel, den ich sehr empfehlen kann. Vielleicht schaffe ich es, den einzuscannen und noch bei uns in den Kanal reinzustellen, in den Vogel-Podcast-Kanal. Es beginnt mit einem, also ich lasse mehrere Passagen aus, ich pick mir jetzt nur so ein paar Sachen raus, die mich angesprochen haben. Es beginnt mit dem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, der es in folgende Worte gefasst hat. Man erblickt nur, was man schon weiß und versteht. Und dies wiederum wird oft wiedergegeben als, man sieht nur, was man weiß, von einem vom Verhaltensforscher Konrad Lorenz, der diese Erkenntnis von Goethe auf den Naturschutz übertragen hat. Und er sagte dann auch weiterhin, man liebt nur, was man kennt. Und man schützt nur, was man liebt. Ja, das ist wohl seit Jahrzehnten ein Leitsatz der Umweltpädagogik. Nun, ich betrachte mich jetzt nicht so als klassischer Pädagoge und habe mich jetzt mit den Konzepten der Umwelt- und Naturpädagogik bedingt auseinandergesetzt, bin jetzt da nicht so tief eingestiegen und stehe auch eher auf diesem Begriff Wildnismentor als Wildnispädagoge. Aber es ist inzwischen einfach so ein Label, was viele Leute kennen. Und was sich dann dahinter verbirgt, merken die Menschen ja, wenn sie dann zu uns kommen oder zu anderen Leuten, die eine ähnliche Philosophie verkörpern. Jetzt haben die Folgendes gemacht. In diesem Artikel schreiben sie darüber. Sie beziehen sich auf eine Studie in Bayern, in der sie 1000 Menschen befragt haben. Und jetzt sagen sie, nur 5 von 1000 erkennen alle häufigen Vogelarten. Ja, 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Bayern im Alter von 18 bis 60 wurden repräsentativ online befragt. Den Teilnehmern wurden Fotos von 15 der häufigsten Gartenvögel vorgelegt, die sie bestimmen sollten. Die Auswertung zeigt, dass vor allem jüngere Erwachsene oft nicht einmal die bekanntesten Vogelarten kennen, die ihnen in ihrem täglichen Leben in aller Regel begegnen. Je jünger die Altersgruppe der Erwachsenen sind, umso geringer die Artenkenntnis. Im Durchschnitt erkannten die Teilnehmer der Online-Befragung 6 der 15 Arten, also weniger als die Hälfte. Entsprechend 40% konnten diese richtig benennen. Dabei punkteten hauptsächlich die über 60-Jährigen. Wie schockierend gering die Artenkenntnis vieler Menschen ist, zeigt ein Blick in die Detailauswertung. Von den 1003 Befragten erkannten ganze 5 alle ihnen gezeigten einfachen Vogelarten. Diese sind dann Kohlmeise, Blaumeise, Amsel, Eichelhäher, Haussperling, Gimpel, Erlen, Zeisig, Buntspecht, Buchfink, Kleiber, Grünfink, Zaunkönig, Rotkehlchen, Star und Elster. Also Bemerkung von mir, unsere Protagonisten, mit denen wir hier ständig eigentlich zu tun haben, im Podcast auch, die uns sehr stark interessieren. Während nur 5% der 1000 Befragten oder anders ausgedrückt in Prozent 0,5% alle genannten Arten erkannten, konnten 45 Personen oder 4,5% keinen einzigen Vogel richtig bestimmen. Das müssen wir mal kurz mal sacken lassen. Also 4,5% konnten keinen einzigen Vogel bestimmen. Während aber nur 0,5%, also weniger als einer, alle Arten bestimmen konnten. Also das ist schon nicht weniger als einer, sondern weniger als 1%, 5 von 1000, wie gesagt. Also das finde ich schon wirklich eine absolut alarmierende, erschreckende Erkenntnis. Und das so schwarz auf weiß zu sehen, weil ich erlebe das ja im Alltag ständig, dass, ich würde mal sagen, dass Gros die einfachsten Vogelarten nicht kennt. Und spätestens dann nach dem Wochenende gehen die meisten mit ein oder zwei Vogelarten hier vom Platz. Und jetzt hören wir uns noch an, was er weiter zu sagen hat. Das fand ich auch interessant. Er sagt in dem Artikel, der Erlenzeisig ist der unbekannteste unter den häufigen Gartenvögeln. Aber selbst der Haussperling ist weniger als einem Drittel der Befragten bekannt. Ein Haussperling? Also das ist nun wirklich, das grenzt jetzt schon fast an Unvorstellbarkeit für mein Gehirn. Ein Haussperling, der ist doch überall, auch in den Städten und so weiter, sind doch die Spatzen da unterwegs. Ob sie jetzt da an der Definition rumgebastelt haben, dass sie Spatzen nicht haben gelten lassen, das weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall alarmierend. Die Artenkenntnis unterschied sich zwischen Männern und Frauen leicht, aber nicht statistisch signifikant zugunsten von Frauen. Also Frauen konnten ein paar mehr Arten als Männer. Es besteht ein linearer Zusammenhang zwischen Artenkenntnis und Alter. Je höher das Alter, desto größer auch die Artenkenntnis. Das hatten wir ja vorher schon in Zahlen. Menschen, die über einen Garten verfügen, kennen mehr Vogelarten als solche ohne Zugang zu einem Garten. Auch eine interessante Erkenntnis, die eigentlich logisch ist, aber die ja dann wiederum auf soziale Probleme in unserer Gesellschaft hinweisen, auf eine weiterführende Spaltung zwischen Arm und Reich. Ja, wer kann es sich überhaupt leisten, auf Vögel zu hören, was nochmal eine andere Perspektive auch ist auf diesen Artikel, den wir damals mal gepostet haben, dass, wo es um eine Studie ging, die bewiesen hat anhand von Zahlen, dass Vogelgesang oder ein hoher Artenreichtum der Vogelwelt um einen Wohnort herum die Menschen glücklicher macht. Und das wurde, glaube ich, dann damals mit einer gleichgesetzt mit einer 10%igen Gehaltserhöhung. Wer kann sich das leisten, in so einer Gegend zu leben? Und dann schreiben sie weiter, Menschen, die sich gerne bewusst in der Natur aufhalten und gerne Gartenarbeit machen, kennen im Durchschnitt mehr Vogelarten. Das liegt auch natürlich auf der Hand. So, und dann gibt es eine weitere Studie, die sie erwähnen. Ihre neueste Studie ist vor wenigen Monaten im International Journal of Science of Education enthalten, und zwar von der Ludwig-Maximilian-Universität in München, wo sie wiederum jetzt Kinder befragt haben, um den Kenntnisstand der heimischen Wildarten bei Sechstklässlern zu ermitteln, befragten sie 2018 1000 Jungen und Mädchen im Alter von 11 bis 13 Jahren. Die Kinder sollten anhand von 25 Fotos Fische, Amphibien, Reptilien, Säugetiere und Vogelarten identifizieren. Wenig verwunderlich erwiesen sich Säugetiere, die auch in Kindergeschichten, Bilderbüchern und im Fernsehen häufig vorkommen, als am bekanntesten. Ein Eichhörnchen, ein Biber oder ein Maulwurf erkannten fast alle Kinder. Auch Luchs, Dachs und sogar den Feuersalamander konnten noch mehr als 80% der Befragten richtig bestimmen. Die Schlusslichter unter allen 25 verschiedenen Tierarten der Befragten sind durchweg Vögel. Nur 9% konnten einen Buchfink als solchen ansprechen. Nur wenig mehr erkannten einen Mäusebussard. Und der Buchfink ist, wie gesagt, schon mehrmals erwähnt, der häufigste Brutvogel bei uns in Mitteleuropa. Dagegen identifizierte fast jeder zweite Schüler ein Hecht. Korrekt. Die Testleistungen lagen 2018 um 15% unter denen von 2006. Das ist doch verrückt, oder? Innerhalb von 2 Jahren 15% Artenkenntnis gesunken. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber hier ist jetzt schon wieder gerade eine Grasmücke sehr stark am sich aufregen. Dahinter steigt eine Meise mit ein, eine Kohlmeise. Gut, für so die schlechte Artenerkenntnis, jetzt kommt das Schlusswort. Ist das schon ein Schlusswort? Fast das Schlusswort. Die schlechte Artenkenntnis bei vielen Menschen ist für den sogenannten Gerl, der diese Studie ausgewertet hat, ein Alarmsignal aus Naturschutzsicht. Taxonomisches Wissen ist eine grundlegende Fähigkeit, wenn es um das Verständnis ökologischer Zusammenhänge und die Erhaltung der biologischen Vielfalt geht. Zahlreiche Studien belegen, dass Menschen mit guten Kenntnissen eher bereit sind, die Umwelt aktiv zu schützen als andere. Und auch die Bereitschaft, Einschränkungen im eigenen Lebenswandel zugunsten der Natur in Kauf zu nehmen, steht in direktem Zusammenhang mit eigenen positiven Naturerfahrungen. Das heißt, ich bin bereit, mehr mich meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche zurückzustellen für Arterhaltung von bestimmten seltenen Arten oder auch Platzschaffung in meinem super aufgeräumten Garten für einen Maulwurf oder eine Benjeshecke anlegen oder einen Rotkehlchen, denn die meisten Vogelarten, die Insekten brauchen, brauchen unaufgeräumte Ecken im Garten, denn dort verstecken sich dann die Insekten. Die wiederum hängen eng mit den Kenntnissen dessen zusammen, was sich da vor der Haustür tut. Wie soll ich wissen, wie Käse schmeckt, wenn ich nicht weiß, dass es ihn gibt? Fasst es gerne zusammen. Wenn ich nichts erkenne, vermisse ich auch nichts. Das ist die Brücke zum Anfangszitat von Johann Wolfgang von Goethe. Jetzt kommt noch ein letzter interessanter neuer Aspekt hinzu. Die Kenntnisse über die Natur bis hin zum Verlust der Fähigkeit, den Verlust überhaupt zu bemerken, beschreibt der Begriff Shifting Baseline Syndrom. Das SBS abgekürzt ist ein psychologisches und soziales soziologisches Phänomen, nachdem jede neue Generation die Situation, in der sie aufgewachsen ist, als natürlich oder normal akzeptiert. Mit der fortschreitenden Verschlechterung der Natur wird so die immer schlechtere Situation als normal und natürlich erachtet. Vor wenigen Generationen ausgestorbene Arten, die vermisst man schon heute nicht mehr. Heute beklagen wir nicht mehr den Verlust der Blauracke. Die heutigen Enkelgenerationen wird womöglich das Verschwinden von Rebhuhn und Braunkehlchen nicht einmal mehr als Verlust wahrnehmen. Und dann sagt er als Fazit von diesem Artikel, mit das Wichtigste ist jetzt, jungen Menschen ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie sich ein wilder Ort anfühlt. Da kommen wir natürlich zu einem weiteren, eher philosophischeren Thema. Was ist Wildnis und was ist Wildheit? Das können wir gerne andermal besprechen, aber wilder Ort, übersetzen wir es mal gerade mit einem unaufgeräumten Ort vor der Haustür. Ja, und das unterstreicht eigentlich eher so mein Empfinden auch der Leute, die längere Zeit hier schon zu uns kommen, die deren Artenkenntnis manchmal echt wirklich erschreckend ist. Und ich will mich da gar nicht außen vor halten, weil bei mir war das wahrscheinlich ganz genauso. Vor ein paar Jahren oder vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, als ich anfing, ich habe in meinen alten Tagebüchern mal geblättert, da tauchen immer wieder die gleichen Arten auf, die denen man häufig begegnet. Und ich bin mir sicher, wissend, in welcher Gegend ich mich bewegt habe, dass dort noch viele, viele weitere Arten waren, die ich einfach nicht wahrnehmen konnte, weil ich erstmal damit beschäftigt war, diese Grundarten, also die, die wirklich auch leicht zu entdecken sind, bleiben wir bei den Vögeln. Es ist Buchfink und Grünfink. Es ist Rotkehlchen, es ist Zaunkönig, Blaumeise, Kohlmeise, Amsel, Singdrossel und natürlich dann noch ein paar von den Krähenvögeln, Elster und der Unterschied zwischen Kolkrabe und Krähe. Ein paar Greifvögel wie Turmfalke und Mäusebussard sollte man da noch mit reinnehmen. Und natürlich ein paar Spechte, ja, Buntspecht und Grünspecht und Schwarzspecht sollte man doch schon auseinanderhalten können. Ohne jetzt zu einem Ornithologen oder meinetwegen auch ohne zu einem Phoologen zu erwachsen oder dahin zu streben, aber einfach so diese Hauptprotagonisten, die auf dem Schirm zu haben. Ja, und das beschäftigt mich auf jeden Fall und bewegt mich auch, weil diese letzte Erkenntnis, die jetzt für mich auch nicht neu ist und wie viele von euch wahrscheinlich auch nicht, weil es macht natürlich Sinn, mit dem ich aufwachse, was mich dann umgibt, kulturell, sozial oder thematisch, ja, welche Themen mich bewegen in meinem Leben, die Sachen, die mich in dem Augenblick nicht tangieren, von denen ich nichts höre, mit denen ich nicht in Berührung komme, die existieren so lange nicht in meinem Gehirn, bis ich erst davon erfahre. Manchmal reicht auch davon erzählt zu bekommen, um überhaupt eine Ahnung zu haben, dass diese Welt einfach noch viel größer, vielfältiger und bunter ist und immer sein wird, als wir wissen. Also dieses Neuentdecken, das hört ja nie auf. Das hat ja kein Ende in dem Sinne. Natürlich müssen wir uns irgendwann begrenzen und beschränken. Ah, womit möchte ich mich denn eigentlich intensiver auseinandersetzen? Mit welchem Thema jetzt meine ich im Leben? Das muss nicht immer auf Natur bezogen sein. Und doch beschäftigt mich das. Vor allem bei der Vogelwelt fand ich jetzt, das war für mich faszinierend, dass da die Kinder auch so schlecht abgeschnitten haben im Vergleich zu anderen Tierarten, weil die ja eigentlich die ganze Zeit um uns herum präsent sind durch ihren Gesang, durch ihr Singen. Und dann sind die Ohren anscheinend dann so überfordert, diese Gesänge auseinanderzuhalten, um selbst die einfachsten daraus zu sondieren und auch wiederzuerkennen. Oder es fehlen einfach die Mentoren. Ich glaube, das ist mit ein ganz wichtiger Faktor. Die Mentoren, die Eltern, die Erwachsenen, die Lehrer, die Kindergärtner, die darauf aufmerksam machen, für die das zum Sprachgebrauch, zur normalen Grundkenntnis gehört, auf den Buchfinkgesang aufmerksam zu machen. Und ob man den dann wirklich Buchfink nennt, oder wie jetzt die Kinder bei mir angefangen haben in den letzten 2 Jahren, da die Kinder in den Camps, den Laserkanone zu nennen, ja, weil für die das Geräusch so klingt, ich weiß nicht, welche Cartoon-Serie die da gucken. Okay, völlig in Ordnung. Gib ihm einen anderen Namen, ja, der Kleiber hieß Kopfbaumläufer. Es geht gar nicht um den Namen im Spezifischen, den wir dann schon brauchen, um genaueres zu wissen. Ja? Würde ich den Namen Buchfink nicht mit diesem Vogel in Einklang bringen, dann wäre ich ja nie auf die Idee gekommen, mir dieses Buch von Bergmann zu kaufen, wo 160 Seiten Forschung und Analysen und Studienergebnisse zusammengefasst sind, die sich nur mit dieser einen Art Buchfink beschäftigen. Aber es macht nichts, weil ich habe dann trotzdem einen Blick und eine Wahrnehmung von diesen Arten und habe dann auch die Möglichkeit zu erkennen, wenn es diese Art nicht ist und entdeckt dann vielleicht seltene oder besondere Ereignisse und kann natürlich auch Veränderungen in der Natur, also die durch die Klimakatastrophe auf uns zurollen, überhaupt erstmal wahrnehmen. Ja? Also diese Klimakatastrophe abzustreiten mit irgendwelchen Fakten und Zahlen oder sagen wir mal, ohne jetzt darauf einzugehen, wer die verursacht hat, halte ich für ziemlich eingeschränkt und beschränkt teilweise sogar, weil es für mich in jedem Jahr mehr sichtbar wird, die Auswirkung dessen, dass wir gerade von einer großen Zeit, von einer großen Veränderung stehen, die direkt an unsere Haustür klopft. So, und in diesem Atemzug, ich habe das beim letzten Podcast auch schon erwähnt, habe ich ein Buch angekündigt und ich fand das irgendwie so eine nette Geste oder einen interessanten Zusammenhang, dass mich da eine Frau vom Verlag angeschrieben hat, vom Quelle Meyer Verlag. Ob ich mal das Buch, das ist schon rausgekommen, ich weiß gar nicht, wann es genau rausgekommen ist, habe ich jetzt gar nicht geschaut, ob ich da mal reinschauen möchte und 21, letztes Jahr ist es rausgekommen, und mir und darüber im Vogelpodcast berichten. Und das will ich jetzt hiermit kurz tun. Die haben mir ein Exemplar geschickt und das ist ein Fotobestimmungsbuch. Also das erste Mal, es macht schon mal einen guten Eindruck, wenn da Quelle und Meyer draufstehen, weil ich muss ehrlich sagen, ohne Werbung machen zu wollen, extra für diesen Verlag, obwohl es da auch so eine kleine Vorliebe natürlich gibt durch meinen geliebten Kleinschmidt, der ja auch von diesem Verlag herausgegeben wurde. Quelle und Meyer gibt sehr gute Bestimmungsbücher heraus und dies ist ein reines Bestimmungsbuch. Also wenn ich mehr über diese Vögel erfahren will, muss ich mir weitere Literatur suchen. Es ist ein reines Bestimmungsbuch und zwar, interessanter Titel, ein Fotobestimmungsbuch. Und ich bin so aufgewachsen mit dem Lernen. Uns wurde damals immer weitergegeben, kauft euch keine Fotobücher, sondern kauft euch Bücher mit Zeichnungen, wie zum Beispiel vom Kosmos der Svensson. Super, super schöne Zeichnung da drin, also einzigartig. weil auf Fotos nie die korrekte Farbgebung wiedergegeben kann und immer Schatten oder Lichtverhältnisse und auch der Blick des Fotografen eine große Rolle spielen. Nun bewegen wir uns aber in der Zeit von Photoshop und ich muss sagen, auch mit einem skeptischen Blick oder mit so einer vorgefertigten Meinung gegen Fotos, bin ich absolut beeindruckt von dieser, von den verschiedenen Abbildungen. Einerseits, es zeigt den Vogel erstmal gleich in dem Habitat, in das er gehört. Es zeigt den Vogel in verschiedensten Haltungen, also teilweise sind die Vögel dann im Flug und sitzend und am Baum dargestellt. Und dann finde ich auch, man sieht nicht, dass das alles unterschiedliche Vogelfotografen sind und bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen gemacht wurde, weil die alle sehr einheitlich wirken. Das heißt, es ist fürs Auge auch entspannt, da durchzublättern. Und wie bei den Büchern mit Zeichnungen, mit Pfeilen oder mit Strichen und dann direkte Hinweise auf spezielle Merkmale, um einzelne Arten auseinanderzuhalten oder auch Jungvogel von Altvogel. Also, ich würde diesen alten Glaubenssatz, dass Fotos es nicht mehr bringen, jetzt wirklich mal über Bord werfen. Das ging mir auch vorher schon so. Ich hatte auch schon andere, nicht so vollständige Fotobestimmungsbücher in der Hand, wo die Abbildungen, die Fotos mir echt gut gefallen haben. Ich finde toll an diesem Buch, dass es eine Verbreitungskarte mit drin hat. Kleine Symbole, die dir helfen, die Größe des Vogels gleich einzuordnen. Eine kurze, knackige Beschreibung und viel Bildmaterial. Und auch, wann sie hier übers Jahr sichtbar sind. Und den Namen auf vielen verschiedenen Sprachen. Das finde ich auch toll. Ebenso auch hinten beim Inhaltsverzeichnis. Und dann hat es in der modernen Zeit so einen kleinen QR-Code, den man dann mit einem Smartphone einlesen kann und dann kommt man auf eine Internetseite, wo man sich den Ruf dazu anhören kann oder auch irgendwo, das habe ich jetzt nicht ausprobiert, sich die Stimmen downloaden kann. Und da muss ich sagen, da hätte man auch mehr machen können, weil die Datenbanken sind ja da. Warum nicht gleich auf ein größeres Repertoire zurückgreifen? Das verstehe ich immer nicht, dass da nur ein oder zwei Rufe abgebildet werden und dann Leute vor Schwierigkeiten stehen, weil sie mal gerade einen anderen Ruf gehört haben. Warum kann man das nicht vollständiger machen und gleich mit einer kleinen Randnotiz, was dieser Ruf bedeutet, wie zum Beispiel bei dieser CD-Reihe, die Stimmen der Vögel Mitteleuropas, ich glaube auch der ist vom Aula Verlag, dass es auch als App gibt inzwischen, wo sehr ausführliche Beschreibungen sind. Es wäre ein leichtes gewesen, das damit zu verknüpfen. Ich habe jetzt beim Kleinspecht zum Beispiel mal reingehört, da hört man das Trommeln, aber nicht den Ruf. Den Ruf hören wir hier ständig. Das Trommeln des Kleinspechtes höre ich generell jetzt seltener im Vergleich zu seinem Ruf. Aber so ein Buch ist für mich auch jetzt nicht hauptsächlich, du kannst nicht alles in Buch reinpacken. Ich finde es kompakt, es ist so groß und dick und schwer, dass es zu Hause bleiben muss und nicht mit raus in die Natur kommt. Auch sehr gut, weil draußen sollen wir wahrnehmen, draußen sollen wir uns quasi Informationen sammeln, so viel wie tragbar sind, entweder in meinem Gehirn oder in meinem Notizbuch und den Rest der Zeit damit verbringen, die Draußenzeit zu genießen und sich wohlzufühlen, um dann zu Hause entspannt und ruhig nachzuschlagen. Und wer alte Vogelbücher in seinem Schrank oder in seinem Regal stehen hat, kann durchaus überlegen, sich mal Neueres zuzulegen, weil ich fand, musste echt schmunzeln. Hier sind, mal kurz nachzählen, wie viele Arten, 1, 2, 3, 4, 4 Papageienarten mit drin, weil in diversen Städten in Deutschland inzwischen Papageien ausgebrochener sich ja weiterhin fortpflanzen, nicht mehr eingefangen werden können und dort quasi eine neue Art abbilden, wie zum Beispiel Halsbandsittich, von dem habe ich schon öfter gehört. Ich selber habe hier in Belzig mal eine Nymphensittich-Weibchen gesehen, bei einer Vogelwanderung kam ich überhaupt nicht drauf klar. Also es gibt immer wieder auch neue Arten, die einwandern, die Nilgans, die Bienenfresser sind viel, viel häufiger geworden und dieses Buch ist brandaktuell und durchaus zu empfehlen, wer Lust hat. Also ich bin begeistert und freue mich über ein neues Bestimmungswerk anhand von Fotos. Und der Zusammenhang liegt auf der Hand. Also wenn euch dieses Buch nicht anspricht, die Vögel Mitteleuropas vom Quelle und Meyer Verlag mit relativ überschaubaren 614 Arten. Nein, das ist natürlich mega überfordernd, aber da sind alle Arten Mitteleuropas, wie gesagt, drin. Das ist ein großes Gebiet. Und in Deutschland kommen wir, glaube ich, auf ein bisschen über 300. Das auf jeden Fall schon mal die Hälfte ist der Arten da drin, die man überblättern kann, wenn man einen Vogel hier entdeckt hat. Aber das ist natürlich, die Brücke ist klar. Hey Leute, wir müssen auch ein bisschen Zeit investieren und unseren Grips, unser Hirnschmalz und auch mal nachgucken, wenn wir wissen wollen, was da draußen kreucht und fleucht und singt und schmettert. Und wie oft so schön gesagt wird, zwitschert. Ich mag dieses Wort ja nicht so gerne. Es ist wie wenn du zum Handwerker sagst, was bastelst du da? Der baut, der bastelt nicht. Das lege ich euch einfach sehr ans Herz. Jetzt, wo der Herbst beginnt, die Vögel wieder sichtbarer werden, doch sich mal irgendwie so ein kleines eigenes Ziel zu stecken. Vielleicht ist es ein Vogelart pro Monat, da hat man 12 pro Jahr, das ist super. Vielleicht kriegst du auch es hin, eine Vogelart pro Woche. Und wenn du die Vogelart nicht hundertprozentig rauskriegst, ist es totaler Gewinn, das offen zu lassen und zu sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es der Haus- oder der Gartenrotschwanz ist, da muss ich nochmal genauer investieren. Ich habe ihn nicht so gut gesehen, muss nochmal genauer hinschauen. Oder ich bin mir nicht sicher, ob es das Winter- oder Sommergoldhähnchen ist. Aber wenn du schon so weit bist und auf so eine Zwillingsart triffst, wie jetzt nur an der Optik Zilpzalpfittis und Waldlaubsänger auseinanderzuhalten, ist nicht ohne. Brauchst dich gar nicht festlegen. Du musst ja keinen Test absolvieren, wo du irgendwas richtig oder falsch zu machen hast. Aber deine Fragen werden sich definieren und deine Wahrnehmung wird sich verfeinern. Du wirst beim nächsten Mal genauer und aufmerksamer hinschauen, hinhören, hinriechen, hinspüren. Und ein Versprechen kann ich euch geben, wenn du diese Arbeit investierst, die erstmal die meisten abschreckt, weil sie geschädigt sind durch Schule oder weil sie durch ihre Jobs, durch Kinder sich ständig mit irgendwelchen Themen beschäftigen müssen, die für sie neu sind und sich dann da reinlesen müssen oder da reinlesen müssen. Aber für unsere Brüder und Schwestern da draußen, ja, die Stehenden, die Grünen, die Gefiederten und die Vierbeinigen, Fälligen, Beinlosen, Sechsbeinigen und Hundertbeinigen, ja, für die ist das ein Zeichen von Respekt und ein Zeichen von Wertschätzung. Und das Geschenk darin, oder ich sag mal der Gewinn, der ganz automatisch passiert, ohne dass du etwas dafür tun musst, ist, dass du eine tiefere Verbindung aufbauen wirst zu deiner direkten Umgebung, deiner Mitwelt oder Umwelt, je nachdem aus welcher Perspektive du schaust, wenn du aus dem Haus rausschaust oder wenn du draußen drin bist, dich hast einwalden lassen. In diesem Sinne, so würde ich es erstmal stehen lassen. Es war halt mal so ein kleiner moralischer Zeigefinger und der auch uns eher erinnern soll, als ein schlechtes Gewissen erzeugen oder in irgendeiner Art und Weise einen Druck, den wir eh bei den Ansprüchen, die uns unser Alltagsleben an uns stellt, eh schon genug wahrscheinlich haben. Und daher als wichtigstes Merkmal bei dieser Naturschutzarbeit, wenn wir unsere Artenkenntnisse erweitern, betreiben wir aktiven Naturschutz. Wenn wir uns damit beschäftigen, sollte die Freude und der Spaß immer dabei sein. Wenn die nicht dabei ist, dann geh lieber Eis essen oder guck dir einen schönen Film an. Oder mal ein Bild mit deinen Kindern. Oder bald, wenn es dunkel ist, mach ein 500er oder ein 1000er Puzzle. Weil wenn der Spaß und die Freude nicht dabei ist und das Ganze unter Druck und Zwang, auch wenn der innerlich produziert ist, oder vielleicht von äußerlichen, oh Gott, die Klimakatastrophe kommt, ja, die wirst du damit nicht verhindern können, dann kann halt kein Lernen stattfinden. Das heißt, das angeeignete Wissen fällt nicht auf fruchtbarem Boden. Und genau das ist ja was unser Anliegen ist, dass da Samenkörner auf fruchtbaren, vorbereiteten Boden fallen, um sprießen und wachsen zu können und zu gedeihen. Und wenn die dann so richtig schön blühen, erfreuen sich auch andere an diesen Blüten und ihr werdet im übertragenen Sinne sozusagen andere anstecken. Und wenn das ganz viele machen, geht es dann irgendwann auch richtig schnell, wie so eine Lawine, wie so ein großes, dieses sogenannte Schneeballprinzip. Und dann werden wir vielleicht auch Lösungen oder Vorschläge entwickeln können, die sinnhaft sind, um auf die Veränderungen da draußen urenkeltauglich zu reagieren. Genau. Gehabt euch wohl und bis bald. Freut euch jetzt schon, es wird spannende Wolfsgeschichten geben, die mir nicht leicht gefallen sind, jetzt zurückzuhalten. Aber dieses Thema war mir gerade sehr wichtig. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag. Tschüss, euer Paul. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelliebe Paul.